Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Genau, und es ist der Freitag, der 11. September und ihr hört diese Woche schon zum zweiten Mal Donata.
Und mich, ich Asmus, bin auch mit dabei. Wir haben uns mal in den Freitag reingezeckt, da wir noch viele Themen zu bearbeiten und zum Ausstrahlen hatten und wir uns dachten, die sind zu schade, um sie mal nicht zu senden.
Genau, uns wurden sehr viele Themen von Marie und Reinhold zugetragen und wir halten die Sendung dafür. Juhu! Wir fangen in der ersten Stunde, hören wir ein Interview über 125 Jahre Kabarett. Das wurde in der Arche gefeiert. Und Sabine Schmolinski über Stolpersteine.
Genau, dann unsere zweite Sendung fangen wir quasi mit einem Kalenderblatt an. Das macht diesmal nicht ich, sondern das hat sich jemand anderes für uns quasi gedacht, könnte man mal machen. Und zwar über den 11. September 2001. Manche der hier Zuhörenden können sich noch daran erinnern, wo sie an dem Tag waren. Du warst wahrscheinlich ein bisschen zu jung, um das...
Ich glaube, ich war gerade so 9 Monate alt.
Ja, da ist ein bisschen zu jung, um sich daran zu erinnern. Ich weiß noch, da war ich im Kindergarten und das war auf den Logo-Nachrichten, haben sie das auch mitgebracht, weil es natürlich jeder drüber gesprochen hat und als Kind musste irgendwie den kleinen Kindern vermitteln, ja, worüber reden die da gerade?
Was ist da gerade passiert?
Oh. Genau, und dann weiß ich noch, dass wir da quasi im Wohnzimmer saßen und die Bilder gesehen haben und als Kind, ich war zum 11. September 2001, war ich 5. Mhm. Aber da versteht man das ja noch nicht mal wirklich, was da gerade passiert ist und welche Folgen das haben kann. Und das war wirklich ein Tag, wo man dann selbst als kleines Kind gemerkt hat, da ist irgendwas Wichtiges passiert.
Wenn man schon denken konnte.
Genau. Und dann hast du noch etwas für uns mitgebracht, und zwar die Prüfveranstaltung.
Genau, Prüf ist eine Bewegung, die ein Parteiverbotsverfahren der AfD prüfen lassen möchte. Gibt es schon das ganze Jahr über ganz vielen verschiedenen Großstädten, hauptsächlich eher so in Westdeutschland, aber kommt jetzt auch nach Erfurt, wenn ich das richtig zusammengefasst habe.
Und dann haben wir noch gegen Ende der Sendung ein paar Veranstaltungstipps für euch rausgesucht, weil es ist ja das Wochenende, steht quasi direkt vor der Türschwelle, klopft schon an, möchte hereingelassen werden, aber ist noch nicht ganz da und wir haben uns mal angesehen, was man jetzt am Wochenende tun kann.
Es ist auch wirklich viel los am Wochenende, aber das kommt ganz zum Schluss.
Sind ja auch gute Temperaturen, um sich mal mehr draußen aufzuhalten als im letzten Wochenende war es ja doch schon wieder ein bisschen wärmer mit knapp 30 Grad.
Alles ist besser als 30 Grad.
Genau. Bevor wir mit dem allen losgehen, haben wir ein bisschen Musik zum Reinkommen rausgesucht. Die habe ich mal mitgebracht, weil ich allein den Titel ganz gut finde. Und wir hören uns an Bump of Chicken, schöner Name für eine Band, mit Hello World.
掴まれてて十分理解できてる。
Mit diesen Klängen starten wir in unsere 2 Stunden vom Unterdessen, aber wir machen inhaltlich jetzt weiter mit Kabarett und Comedy in der Arche.
Genau, das Erfurter Kabarett Die Arche feierte Anfang September das Jubiläum 125 Jahre deutsches Kabarett mit einer besonderen Festwoche. Reino hat sich 2 der Stücke angeschaut und mit ProtagonistInnen gesprochen. Gestern lief im Unterdessen bereits ein Gespräch mit dem Erfurter Kabarettisten Ulf Annel. Und wie Reino selbst die Stücke erlebt hat und wie er auf das ganze Genre Kabarett blickt, hat Marie ihn gefragt.
Anfang September wurde in Erfurt 125 Jahre deutsches Kabarett gefeiert und ein bisschen mitgefeiert bzw. begleitet hat das Reino für uns. Hallo Reino.
Guten Tag.
125 Jahre deutsches Kabarett, das ist ganz schön lang. Weißt du, worauf sich das bezieht?
Ja, das bezieht sich auf die Eröffnung der angeblich ersten deutschen Kabarettbühne in Berlin, die von einem thüringischen Adligen gegründet wurde, von einem Herrn Ernst von Wollzogen. Mhm. Und der gründete das Überbrettl. Und das Überbrettl hieß deswegen Überbrettl, weil die normalen Darbietungen auf Brettern, die Bühne darstellten von früheren Veranstaltungen, also Gesangsdarstellungen und so etwas, die würden auf Brettern geboten und da hießen diese Bühnen, die hießen Brettl. Und es war gerade Nietzsche im Kommen und Nietzsche hat ja den Mensch und Übermensch erfunden und deswegen hat von Wollzogen seine Kabarettbühne, die eine feste Bühne war, die erste feste Bühne, Überbrettl genannt. Im Gegensatz zu den Bretteln, die es sonst so gab. Und das war im Januar 1901 und das wurde damals eröffnet und daraus leitet man diese 125 Jahre ab.
Und gefeiert wurde das hier in Erfurt in einer Kabarettgröße, kann man schon sagen, im Kabarett Die Arche. Die haben eine ganze Feierwoche gemacht, viele verschiedene Veranstaltungen. Die Arche selber gibt es aber noch nicht so lange, ne?
Nein, die Arche gibt es erst seit den 70er Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, des vergangenen Jahrhunderts.
Aber auch schon eine relativ lange Strecke.
Ja.
Ich habe jetzt schon gesagt, es gab irgendwie eine Woche vom 2. bis 5., na, knappe Woche. Was haben die da auf die Beine gestellt?
Das waren 4 verschiedene Abende, an denen unterschiedliche Angebote, Kabarettangebote gemacht wurden. Das erste war eine Veranstaltung, die nannte sich Annelsurium. Das waren also Texte und Songs, die von Ulf Annel getextet worden waren, die er auch selber präsentiert hat. Die Veranstaltung habe ich aber nicht gesehen. Dann war am Mittwochabend war eine Veranstaltung, die hieß Mission is Possible. Mission deswegen, weil das eine Zusammenkunft unterschiedlicher Kabarettbühnen aus Thüringen war, die aus Weimar, aus Jena und ich weiß nicht, wo überall her waren. Und da wurden unterschiedliche Stile präsentiert, wie man Kabarett machen kann. Den Abend habe ich auch nicht erlebt. Und dann gab es am nächsten Abend einen, der hieß Frauen und andere Sehenswürdigkeiten. Und das war ein Abend, der ausschließlich von Frauen Kabarett gemacht wurde. Mhm. Und den habe ich gesehen. Und dann habe ich noch gesehen, den letzten Abend, der hieß Das Beste vom Besten. An dem Abend präsentierte die Arche die aus den besten Programmen, die sie gemacht haben, die besten Auszüge gewissermaßen, um so ein Sammelsurium dessen, was man von der Arche zu erwarten hat und erwarten konnte, früher mal angeboten wurde.
Wir haben uns am Samstag tagsüber kurz mal gesehen und da hattest du quasi schon deinen ersten Besuch hinter dir von diesem Abend, der von Frauen bestritten wurde, und du schienst mir ganz angetan zu sein. Dieser Abend hat dir gut gefallen.
Ja, der Abend hat mir wirklich sehr gut gefallen, obwohl er thematisch, naja, sagen wir mal, in erster Linie auf dieses Mann-Frau-Thema bezogen war. Aber da waren Betrachtungen drin, die fand ich toll. Ich sage mal ein Beispiel oder zwei Beispiele. Mhm. Die Damentoilette hat eine relativ große Rolle gespielt. Und zwar bei der Frage, warum gibt es eigentlich immer Schlangen vor den Damentoiletten und nicht den Herrentoiletten? Und da wurde dann über die unterschiedlichen Verweildauern auf einer Damentoilette geredet. Und dann wurde präsentiert die Frage, was Frauen auf der Toilette in diesen, ich weiß nicht mehr ganz genau, 2 Minuten oder 1,5 Minuten eigentlich alles machen. Mhm. Und das war ein Strauß von Varianten, was eine Frau auf der Toilette alles machen kann. Also von der Organisation der Kinderbetreuung über die Vorbereitung von Abenden im Theater bis hin zum Essen organisieren und weiß ich nicht was alles. Also das machen Frauen ja alles, Männer machen sowas ja nie. Deswegen haben die auch wesentlich weniger Zeit auf der Toilette.
Ach so, und das sind jetzt aber alles Dinge gewesen, die man eigentlich auch woanders machen könnte.
Die man auch woanders machen könnte, ja, aber es wurde damit präsentiert, was Frauen für eine Familie eigentlich alles bedeuten und machen. Das fand ich schon schön gemacht. Das war sehr schön. Und dann war noch ein weiterer, der sich mit der Damentoilette beschäftigte. Jetzt muss ich mal eben schauen. Und zwar ging es um eine Toilette, die, vor der eine der Darstellerinnen stand, und man hatte den Eindruck, sie wartet darauf, auf die Toilette gehen zu können. Es kommen andere, die auch mehr oder weniger dringend auf die Toilette gehen müssen. Und daraus ergibt sich ein wunderschöner Dialog um die Frage, was man muss, was man kann, was man will und so weiter und was man soll. Und das war ein ganz wunderbarer Dialog, weil der die Frage von Freiheit, ohne dass das Wort Freiheit, glaube ich, je gefallen ist in diesem Stück, wunderbar thematisiert hat. Das fand ich ganz hervorragend. Und sonst gab es auch noch so verschiedene Sachen, also zum Beispiel eine Bedienungsanleitung für Männer. Und die Schönheitsoperationen fand ich auch sehr schön, wo also über das Selbstbewusstsein von Frauen und wie man sich mit anderen misst und was Schönheitsoperationen mit RTL 2 zu tun haben und sowas alles thematisiert wurde. Also das war wirklich heiter und eine schöne Mischung aus heiter und nachdenklich. Und bei jedem Stück hatte ich den Eindruck, da fallen mir noch ganz viele Assoziationen ein, wie man das noch weiter spinnen könnte. Und das mag ich gern.
Mhm. Ich bin ja bei so, wenn ich Stücke sehe oder generell Sachen, die sich auf so Geschlechterdinge beziehen, immer relativ empfindlich, was so Stereotype und Klischees anging. Aber das klingt so, als wäre das eher ein durchlässiger Abend in der Hinsicht gewesen.
Das waren schon auch Stereotype und Vorurteile, die da angesprochen wurden. Aber diese Stereotype und Vorurteile waren gewissermaßen das Sprungbrett in etwas Weiteres hinein.
Ja, ja. Wie hat denn das restliche Publikum das gefunden? Warst du der Einzige, dem es gefallen hat? Oder waren da...
Nee, den Eindruck hatte ich eigentlich nicht.
Kam gut an.
Überhaupt nicht. Also das war eine entspannte Atmosphäre. Es war nicht vollständig ausverkauft, anders als der letzte Abend. Der war rappelvoll. Aber das wurde auch mal thematisiert, woran das liegen kann. Also das kann unterschiedliche Gründe haben. Der Donnerstag scheint ein etwas empfindlicherer Kabaretttag zu sein. Ich habe die Hypothese, da laufen neue Filme an und dann gehen die Leute vielleicht auch mal eher ins Kino als ins Kabarett. Mhm. Aber das ist eine Hypothese, die durch nichts von mir belegt werden kann.
Gut, dann springen wir vielleicht gleich noch auf den zweiten Abend, den du gesehen hast. Da wurde geguckt, was waren die besten Sachen in den letzten Jahren und die wurden zusammen zu einem Programm zusammengetragen, wenn ich es richtig verstanden habe. War das auch so ebenso erheiternd für dich?
Das war erst auf den zweiten Blick erheiternd. Das fand ich ganz interessant. Als ich aus dem Stück rausging, hatte ich irgendwie im Verhältnis zu dem Frauenabend vorher, hatte ich irgendwie eine etwas enttäuschte Wahrnehmung bei mir selber. Ich hatte mir während der Veranstaltung, aber wie am Abend vorher auch, zu jedem Stück irgendwie so ein kleines Stichwort aufgeschrieben, bei dem Schummerlicht nur sehr schwer realisierbar, aber ich habe es hingekriegt. Und als ich dann das Ganze aufgeschrieben habe, um mich mit dir darüber vernünftig unterhalten zu können, da ergab sich eine völlig andere Sicht der Dinge. Da habe ich plötzlich gemerkt, wie viel doch in den einzelnen Stücken drin gesteckt hat, was ich beim ersten emotionalen Eindruck vielleicht gar nicht so wahrgenommen hatte. Mhm. Und die intellektuelle Sicht auf die Dinge, die hat das Ganze dann vollständig ins Positive gewandelt. Ich habe also danach gesagt, das war doch ein wirklich schönes, abwechslungsreiches Programm, in dem, ich glaube, viele Erwartungen erfüllt worden sind des Publikums. Und das ist ja immer so schwierig. Also wenn man einen Teil des Publikums mit seinen Erwartungen nicht abholen kann mit so einer Bühne, dann hat man vielleicht beim nächsten Mal Pech, was die Zuschauerzahlen anlangt. Deswegen muss das so eine Mischung sein zwischen etwas, was nur heiter ist, etwas, was auch nachdenklich macht und etwas, was tiefschürfend ist. Also das war's aber auch unbedingt. Es war ein Programm, das viel mit Kapitalismus zu tun hatte. Also sagen wir zum Beispiel mal, da gab es einen Song, der hieß »Weil ich es kann«. Und das war ein Mann, der hatte Geld noch und nöcher und konnte sich alles leisten, egal ob er es brauchte oder nicht brauchte, ob es modern oder unmodern war, er konnte sich das alles leisten oder kann sich das alles leisten. Ein anderes Stück hieß Die Gier. Wunderbar. Auch hier übrigens die Toilette, ein Stück, ein Thema, das zu wunderbaren weiteren Überlegungen Anhalt geboten hat. Es ging um einen Mann, der auf die Toilette musste, an einer Schranke stand und dann aber von einem Automaten, von einer Automatenstimme bedient wurde. Und dann wurde er erst nach seinem Namen und seinem Benutzernamen und seiner E-Mail-Adresse gefragt. Und dann wurde ihm angeboten, eine Card zu erwerben, bei der man wahrscheinlich für 10-mal Toilette gehen, das 11. Mal umsonst gehen kann. Und welche Vorteile diese Card noch alles hatte, das wurde ihm also alles vorgebetet. Sein Bedürfnis wurde immer dringender. Und dann wurde also zwischendurch eine kleine Werbeeinlage gebracht, die er sich anhören musste und so weiter. Es ging also minutenlang, er kam nicht auf die Toilette und das fand ich für die heutigen Verhältnisse, in denen von Digitalisierung geredet wird, aber die Digitalisierung auf den Menschen so häufig so überhaupt gar nicht eingeht, ein wirklich wunderbar gelungenes Stück. Das endete dann interessanterweise damit, dass er sagte, ich kann jetzt einfach nicht mehr, wo ist hier die nächste Toilette? Und dann kriegt er die Antwort, dass die in der Bahnhofstraße links vor dem Hauptbahnhof sei. Er rennt los und als er schon weg ist, wird dazu gesagt, in Weimar. So etwas. Und das war also Amanda, die Bedürfnisbegleiterin, oder aber auch ein Stück über einen Einbrecher bzw. eine ältere Frau, die sich Gedanken über die Frage macht, wie sie einem Einbrecher sein Handwerk möglichst einfach gestalten kann, indem sie ihm also Rotwein hinstellt und das Licht brennen lässt und möglichst den Weg zu den Wertgegenständen weist, auf deren Suche er dann ist. Und das Ganze hat aber zum Hintergrund, dass sie sich eigentlich erhofft, mit dem Einbrecher dann auch ein Schwätzchen halten zu können. Wunderschön. Tja, Datenschutz war ein Problem in einer Arztpraxis, in der also die Arzthelferin lauthals sich mit einem Patienten über dessen Krankheiten unterhält, sodass das ganze Wartezimmer mitbekommt, was er hat. Und es ist ihm so peinlich. Es ist nämlich ein Urologe, bei dem er da ist. Und es ist ihm alles fürchterlich peinlich. Und er will das gar nicht erzählen. Aber sie zwingt ihn immer mehr dazu, das zu erzählen. Und sie wirft aber bei Gegenfragen immer mal ein, dass sie ihm das aus Datenschutzgründen alles gar nicht erzählen kann. Das fand ich auch sehr bezeichnend für die heutigen Verhältnisse.
Also ja. Themen der Zeit, ne, dass die im Kabarett verarbeitet werden.
Themen der Zeit anhand von Situationen aufgehängt, die alltägliche Situationen sein könnten.
Du begleitest oder betrachtest oder kennst, ich fange den Satz nochmal anders an, du guckst dir Kabarett ja schon eine ganze Weile an, ja. Bist sogar selber mal so ein bisschen tätig gewesen vor schon einigen Jahren. Würdest du sagen, dass Kabarett noch das Gleiche ist wie damals? Ist vielleicht auch nochmal eine Frage, du warst eher in Westdeutschland, wo du es kennengelernt hast. Oder wie hat sich Kabarett über die Jahre verändert? Stellst du was fest und ist auch was gleich geblieben?
Also das ganze kommunikative Umfeld von Kabarett hat sich verändert, wie das für andere Sendungen, wie Nachrichtensendungen und so natürlich auch. Es hat sich zum Beispiel dadurch verändert, dass die finanziellen Herausforderungen einfach ganz andere geworden sind. Eine feste Bühne wie hier die Arche, die also einen Raum bezahlen muss, die ein festes Ensemble bezahlen muss, die hat ganz andere Voraussetzungen, als das eben früher mal der Fall war. Da gab es sehr viel mehr feste Bühnen, würde ich behaupten, ohne jetzt Zahlen dazu nennen zu können. Und es gibt eben die Alternative der Comedians, die so durch die Lande reisen und gelegentlich auch mal im Fernsehen auftauchen oder sogar einige regelmäßig, die im Fernsehen auftauchen, die überhaupt keine Infrastruktur bezahlen müssen und die aber sehr viel Publikum absaugen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen haben solche Kabaretts wie die Arche größere finanzielle Schwierigkeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese finanziellen Schwierigkeiten darauf zurückzuführen sind, dass der Publikumsgeschmack sich, glaube ich, ziemlich verändert hat. Also diese Konzentration auf einzelne Kabarettabende, die eben unter anderem auch im Fernsehen liefen, die ist doch sehr aufgeweicht worden dadurch, dass eigentlich an jedem Tag irgendwo im Fernsehprogramm oder im Hörprogramm irgendwie ein bisschen was Kabarettartiges gezeigt wird oder angeboten wird, sodass die Leute solche Abende eher weniger in Anspruch nehmen. Das ist das, was sich für die wirtschaftliche Basis von Kabaretts, glaube ich, sehr verändert hat. Für die inhaltliche Seite ist das aber auch von Bedeutung, weil ich sehr viel mehr Geschmack bedienen muss, als das früher der Fall war, behaupte ich mal. Also es war ja, und das war aber, glaube ich, in der DDR und in der Bundesrepublik ganz ähnlich. Es gab am nächsten Tag nach einem Abend, an dem ein von allen gesehener Krimi gezeigt worden war oder eine Dokumentation oder was auch immer, es gab ein Thema, über das man sich unterhalten hat am nächsten Tag, nämlich diese Sendung. Das passiert heute natürlich nicht mehr. Schon das Auseinanderfallen mit den sozialen Medien und mit den klassischen Medien ist natürlich ein tiefer Einbruch für Kabarett, ja. Also es hat sich sehr verändert. Deswegen ist es auch umso besser, dass es in Erfurt noch die Arche gibt, das Kabarett. Ich mag diese Form sehr und finde, dass sie auch sehr erhaltenswert ist.
Und die Arche selbst hat ja aber tatsächlich auch Probleme. Ich lese manchmal, dass Veranstaltungen abgesagt werden, weil nicht genug Karten verkauft werden. Oder es gibt jetzt auch eine Spendenkampagne, da geht es, glaube ich, um ein technisches Gerät, was oder irgendeine finanzielle Herausforderung, die jetzt da vorsteht. Wie siehst du die Zukunft? Muss sich das irgendwie auch verändern oder bleibt es so ein, wird es so zu einem Spartenort, der sich im Kleinen dann doch über die Zeit rettet?
Also Kabarett hat sich immer verändert. Als von Wolzogen sein Kabarett gegründet hat, bestand das im Wesentlichen aus Gesang und von Politik war noch weit und breit nichts zu sehen und nichts zu hören. Und über diese 125 Jahre hat sich Kabarett immer verändert und hat sich natürlich insbesondere auch durch die politischen Rahmenbedingungen dauernd verändert. Das war in der Vorkriegszeit so, das war im Nationalsozialismus so, dass man das Wort Politik ja praktisch gar nicht in den Mund nehmen konnte. Das musste alles irgendwie subkutan gewissermaßen den Leuten untergejubelt werden und die Leute wussten auch, was das ihnen da was untergejubelt wird und haben sich darüber gefreut. Das war in der DDR nach meiner Wahrnehmung aber auch so dann später. In der Bundesrepublik waren die Rahmenbedingungen etwas andere. Da musste man noch gegen den späten Nationalsozialismus anhand verschiedener Politiker, die überlebt hatten, gewissermaßen ankämpfen, um ein gewisses Maß an Normalität zu erreichen. Und das ist heute, sind die politischen Rahmenbedingungen so, dass man fast sagen kann, der alte Tucholsky-Spruch trifft zu, Satire darf alles. Er hat das allerdings auch dann noch ein bisschen selber eingeschränkt. Also nur allein dieser Satz ist nicht aussagekräftig, aber es gibt eigentlich kaum Restriktionen, die Kabarett heutzutage hat. Und das ist aber auch ein Problem. Also wo es keine Tabus gibt, gibt es auch keine Tabubrüche, über die man sich amüsieren kann.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Danke, Reino. Wir haben über 125 Jahre Kabarett bzw. die kleine Festwoche in der Arche gesprochen. Dank dir.
Dank dir, dass ich eingeladen worden bin. Tschüss.
Und danke an Reino und Marie, die, als wären sie gerade live im Studio gewesen, Teil dieser Sendung waren. Und um beim Thema zu bleiben, und zwar habe ich rausgesucht, Bodo Wartke, deshalb bekannt als Klavierkabarettist, mit dem Lied Mansplaining. Und danach, gleich im Anschluss, hören wir, damit wir von dieser Textgewaltigkeit von Bodo Wartke ein bisschen runterkommen können, Johannes Bornlof mit Wolfpack.
Es gibt im Grunde nichts, was ich nicht kann. Naja, ist ja auch kein Wunder, ich bin ein Mann. Du dagegen bist ja nur eine Frau. Und die sind, wie man weiß, von Natur aus nicht so schlau. Na, da sag ich mal ganz offen, was für ein Glück für dich, dass du mich getroffen hast. Denn von mir kannst du noch was lernen. Und ich werd dir gern alles erklären. Pass auf, ich erklär dir, wie alles funktioniert. Ich erklär dir jedes technische Gerät. Ich erklär dir, wie man sich als Frau emanzipiert. Ich erklär dir, wie es dir geht. Ich erklär dir den Mond, ich erklär dir das Meer. Ich erklär dir sogar deinen Beruf. Ich erklär dir, wieso der liebe Gott zuerst den Mann und dann die Frau erschuf. Und ich erkläre mit dem Eifer eines Missionars, Frauen sind von der Venus und Männer vom Mars. Ich rede und rede und hab extrem viel Spaß und bin ohne es zu merken a pain in the ass. Yay, mansplaining, ich bin darin immens im Training und halte mich für super entertaining, dank meinem extrem guten Framing. Ich merk doch, dass du meine Hilfe brauchst. Und sei doch ehrlich, du willst es doch auch. Jede Frau braucht im Grunde einen Helden, der ihr unaufgefordert die Welt erklärt. Yeah, so hat es sich bewährt. Ich laber dich zu, aber nicht so knapp, auch wenn ich partout keine Ahnung hab. Doch ich hab ein unerschütterliches Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen, das gefällt den Frauen. Und weil ich so geil überzeugt von mir bin, setz ich mich vor dir schön breitbeinig hin und nehm dabei locker zwei Plätze ein. Und jetzt pass gut auf, Schätzelein, denn ich erklär dir im gönnerhaften Ton, wovon jedermann extrem viel versteht. Ich erklär dir die weibliche Menstruation, ich erklär dir deine Sexualität und erklärst ausnahmsweise du mal etwas, wo du dich besser auskennst von vornherein. Wiederhole ich einfach das, was du grad gesagt hast und heimse alle Lorbeeren ein. Denn ich bin hier das Alpha-Tier und sorg dafür, dass ich ja nicht den Ball verliere. Und lass ihn mir auf gar keinen Fall von dir einfach wegnehmen, Fräulein. Nicht mit mir, yay, Mansplaining. Ich bin darin immens im Training und halte mich für super entertaining. Mansplaining ist mein Main Ding. Ich merk doch, dass du meine Hilfe brauchst. Und sei doch ehrlich, du willst es doch auch. Ein schöner Brauch von alters her, dass der Mann der Frau erstmal alles erklärt, yeah, wie es sich gehört. Der Grund dafür, warum ich hier so hart rumpose, ist die aufrechte Haltung des Status Quo. Um dir zu zeigen, wer der Boss ist, von oben herab vom Sattel meines hohen Rosses. Von hier halte ich dir Vortrag um Vortrag, fall dir ins Wort und bin dabei nicht gerade wortkarg. Und ich bitte dich, mich nicht zu unterbrechen und erst recht nicht mehr zu widersprechen. Denn ich erklär dir, wie der Hase läuft. Ich bin der, der dich belehrt. Ich erklär dir, wann die Abseitsregel greift. Ich erklär dir, wie man Auto fährt. Ich erklär dir ganz genau, wie alles geht. Ich weiß doch, dass du danach lächst. Denn ich hab das Know-how und die Autorität. Alleine schon aufgrund meines Geschlechts. Weswegen ich dich immer wieder klein mach. Also, Mädchen, gib fein Acht. Denn ich erklär dir jetzt erstmal stark vereinfacht, dass sich das bisschen Haushalt im Grunde von allein macht. Yay, Mansplaining. Ich bin darin immens im Training. Which is why I'm explaining why the sun is shining and why it's raining. Yeah, dein Leben wär sicher sehr, sehr schwer, wenn ich nicht dein Erklärbär wär. Und ich steh damit sehr weit oben in den Charts der Inkarnationen des Patriarchats.
Thank you.
Am 18. September 2025, 83 Jahre nach der Deportation von 364 Thüringer Jüdinnen und Juden in das Konzentrationslager Theresienstadt, verlegt Initiative Stolpersteine Erfurt gemeinsam mit dem Künstler Günter Demnig 15 Stolpersteine in der Erfurter Innenstadt. Diese Stolpersteine erinnern an 15 Erfurter Bürgerinnen und Bürger, die als Jüdinnen und Juden ab 1933 vom NS-Regime in Erfurt verfolgt wurden. Nur wenige konnten durch eine Flucht aus Erfurt den Terror überleben. Die Stolpersteine an den früheren Wohnorten in den Häusern Charlottenstraße 8, Schülerstraße 54, Clara-Zetkin-Straße 38, Klausener-Straße 11, Schmiedschütter-Straße 75 und Pergamentergasse 42 sollen an Schicksale dieser Menschen erinnern und uns zur gleichen Mahnung sein. So die Initiative Stolpersteine. Die Initiative Stolpersteine ist dankbar, dass am 18. September Nachfahren vor Ort sein werden, um ihrer verfolgten und ermordeten Angehörigen zu gedenken. Die Stolpersteine werden auf deren ausdrücklichen Wunsch von der Initiative verlegt. Das Begleitprogramm an den jeweiligen Verlegeorten wird von verschiedenen Partnerinnen und Patinnen und Paten der Stolpersteine aus der Stadtgesellschaft gestaltet. Die Initiative lädt die Erfurterinnen und Erfurter ein, die jetzige und künftige Stolpersteinverlegungen zu begleiten und Patenschaften zu übernehmen. Weitere Stolpersteinverlegungen für Menschen, die in Erfurt durch die nationalsozialistische Terrorherrschaft Entrechtung, Vertreibung und Tod erlitten haben, werden folgen. Mit einer der Angehörigen der Initiative, Sabine Schmolinski, hat Reinhold sich über die Arbeit der Initiative und die Möglichkeiten unterhalten, selbst initiativ zu werden. Er hat sie dann zunächst nach ihren Anknüpfungspunkten gefragt, in diese Initiative aktiv zu werden, und daraus hat sich das folgende Gespräch ergeben.
Ja, ich bedanke mich zunächst mal sehr herzlich für die Einladung. Das ist eine große Freude für mich, dieses Gespräch, was wir jetzt vorhaben. Ich bin Historikerin für mittelalterliche Geschichte und als solche an die Uni Erfurt eben gekommen. Meine Professur ist übergegangen an meine Nachfolgerin, Professorin Dr. Anja Rathmann-Lutz. Und ich werde tatsächlich auch auf der wissenschaftlichen Schiene weiterarbeiten. Ich habe Projekte, aber vor allen Dingen habe ich eben Engagements in unserer Gegenwart, wo ich zwar sehr gut aufsatteln kann auf diese Kenntnisse, die ich über die Wissenschaft, Geschichtswissenschaft habe, aber in der Tat beschäftige ich mich jetzt auch viel mit Gegenwartsproblemen, das heißt Fragen des 20. und 21. Jahrhunderts.
Und zu diesen Fragen des 20. und 21. Jahrhunderts gehört, Gott sei es geklagt, auch der Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945. Und es gibt hier auch in Erfurt, wie in einigen anderen Städten auch, eine Initiative Stolpersteine. Von der haben wir alle schon gehört und gelesen. Aber Sie arbeiten in dieser Initiative mit. Und wenn Sie vielleicht noch mal ganz kurz skizzieren könnten, womit sich diese Initiative genau beschäftigt.
Also das freut uns sehr, dass Sie sagen, von der Initiative Stolpersteine Erfurt hat man schon irgendwie gehört. Denn so lange gibt es uns noch gar nicht. Im Grunde genommen haben wir richtig begonnen im vorvergangenen Jahr 2024. Und vorher gab es eine andere bürgerschaftliche Initiative, die Denknadeln gesetzt hat. Und es ist auch eine Aufgabe übrigens, die Denknadeln zu restaurieren. Die kommen ein bisschen ins Alter und sie sind aus Materialien, die jetzt mal wieder versorgt werden müssten. Wir haben neu begonnen im Sinne dessen, dass wir das Gedenken im Sinne, wie es das große Kunstprojekt von Günter Demnig vorsieht, sehr ansprechend und erstrebenswert finden. Also dieses alte Argument, dass vielleicht doch auf Steine getreten würde, das teilen wir so nicht. Wir glauben an das Stolpern bei den Stolpersteinen und glauben, dass die ganz, ganz große Mehrheit der Menschen innehalten wird und diesen Moment des Gedenkens einlegen wird. Denn das ist zunächst mal der Punkt dabei. Wir machen Menschen namhaft, individuelle Menschen, die in der Stadt Erfurt gelebt haben und dann von den Nazis verschleppt, ermordet, vertrieben worden sind. Die Überlebenden sind in vielleicht geringerer Zahl als diejenigen, die ermordet worden sind auf dem einen oder anderen Wege. Wir verlegen diese Stolpersteine vor dem letzten freiwillig gewählten Wohnsitz? Das ist eine schwierige Frage, an der auch ich in bestimmten Fällen gerade knoble, für einen Fall, den ich teilweise so mitbetreue, nämlich was ist Freiwilligkeit in diesem Zusammenhang? In vielen Fällen kann man es erkennen, da ist eine Familie, die da über lange Jahre gewohnt hat und dann wird sie rausgerissen und wird zum Beispiel verschleppt in verschiedene Lager, vielleicht auch ermordet. Das ist relativ eindeutig. Was ist aber mit Menschen, die aus einer Wohnung in Erfurt, in der sie lange gewesen sind, herausgehen? Und wir können nicht genau erkennen, mangels Quellen, aus welchen Gründen sie eigentlich gegangen sind. Sie gehen zum Beispiel in die Wohnung zu Verwandten. Ja, ist das jetzt eine Art Rückzug aus dem eigenen, freiwillig gewählten Raum in einen anderen, wo man dann, naja, irgendwie aufgenommen wird, weil man verwandt ist? Oder ist es wirklich einfach, zum Beispiel eine ältere Generation zieht zu einer jüngeren Generation, weil es gut ist? Und dann geht's weiter. Dann kann man vielleicht beobachten, oh, die Phasen sind aber etwas kürzer, in denen der betreffende Mensch oder die betreffenden Menschen in diesen anderen Wohnungen sind. Wie viel Freiwilligkeit ist da drin? Hat es Familienstreit gegeben? Die müssen raus aus der Wohnung. Was war? Warum wird ein Ort nochmal gewechselt? Und dann sind wir schon bei den Fragen, die wir auch angucken müssen. Wenn Menschen mit kurzhubigen Wohnsitzen in anderen Orten auftauchen, kann man sich immer auch die Umgebung anschauen. Wohnen da vielleicht jüdische Menschen oder ansonsten von den Nazis verfolgte Menschen oder nicht? Was sind da die Konstellationen, warum eine bestimmte Wohnung gewählt wird oder nicht? Und die Generalfrage ist, wie viel Freiwilligkeit ist in diesen Wohnungswechseln, gerade in den kurzhubigen, zu Zeiten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft eigentlich drin?
Sie sprachen gerade davon, dass Sie einen Fall betreuen. Wie halb. Kommen Sie denn auf Namen, auf Familien, auf Aufenthalte in Erfurt? Das ist ja keine willkürlich ausgesuchte Geschichte.
Also es ist tatsächlich jetzt in unseren ersten Jahren so, dass primär Menschen auf uns zukommen. Wir kommen fast gar nicht dazu, das Werk von Jutta Hoschek, in dem so viele Namen drin sind, mal systematisch zu filzen.
Vielleicht erläutern wir kurz, was das Werk von Frau Hoschek ist.
Jutta Hoschek, das Werk heißt Ausgelöschte Leben und ist ein riesiges Verzeichnis, in dem alle Erfurter Bürgerinnen und Bürger, die zur jüdischen Gemeinde gehörten bzw. jüdisch waren, als jüdisch auch gelesen wurden, aufgelistet sind, gruppiert nach Familien, also von den Nachnamen her, und nach einem bestimmten biografischen Schema erfasst. Frau Hoschek hat eine wunderbare Datenbank. Also ich glaube, soweit ich weiß, hat sie ein bisschen mehr jetzt auch an Wissen nach Publikation dieses Buches. Aber für uns ist erstmal der Griff zu Frau Horscheks Buch Ausgelöschte Leben, um nachzugucken, was wissen wir eigentlich schon auf Basis von Frau Horscheks Forschungen über diese Menschen, um die es geht, über ihre Familienbeziehungen vor allen Dingen auch. Ganz häufig ist es ja so, ein Name kommt, aber da hängt ein ganzes Geflecht von Familienbeziehungen dran. Also wird man da gemeinsam gedenken, man wird das Gedenken ausdenken, ausweiten auf mehrere Menschen.
Also Geschichtsforschung im individuellen Sinn.
Oh ja, oh ja. Also das Projekt ist geprägt und das kommt von Gunter Demnig her und wir übernehmen das sehr gerne davon, dass auf individuelle Menschen geschaut wird, auf die Einzelmenschen. Und es wird auf sie geschaut in ihrer Verbundenheit, über ihre Herkunftsfamilien, über ihre Familien, die sich selber gründen. Da kriegen wir ja dann auch unter Umständen Hinweise von den Nachfahren. Man muss dazu sagen, dass das Projekt von Gunter Demnig ja nicht nur jüdische Menschen vorsieht, sondern auch Sinti und Roma und andere Leute, die systematisch von den Nazis verfolgt worden sind. Und der allererste Stolperstein, der in Erfurt zur Zeit des katholischen des Katholikentages in Erfurt gelegt worden ist, 2024, galt jemandem, der in der T4-Aktion umgebracht worden ist, Karl Klar in der Tromsdorfstraße. Also an uns tritt per E-Mail eine Dame heran, die schon sehr viel geforscht hat. Die Leute legen im Allgemeinen auch dar, warum es sie interessiert. Also das sind gerade in Erfurt auch zum Beispiel Freundschaftsbeziehungen. Die so und so Verwandte meiner Freundin hat das und das erlebt, in ihrer Familie geschah das und das. Es ist mir ein Anliegen, dass wir dessen gedenken und dafür Stolpersteine legen. Und dann legen diese Menschen, die unter Umständen gar nicht verwandtschaftlich beteiligt sind, aber anders eben beteiligt sind, denen es ein Herzensanliegen ist, legen los mit ihren eigenen Nachforschungen. Und dann wenden sie sich an uns. Und in der Frage habe ich das dann aufgegriffen, habe auch noch mal weitergeschaut. Jetzt kam gerade wieder eine Nachricht mit noch umfangreicheren Forschungsergebnissen, die mich dann wieder in der Frage, wo ist der Stolperstein angebracht, bestärkt haben. Also tatsächlich diese Schilderung, dass die Freiwilligkeit der letzten Wohnung ein Punkt ist, das ist ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich es tatsächlich in diesem Fall, den ich da, der an mich gelangt ist, sehe.
Sie sprachen davon, dass die Masse der Anfragen nach den Familien, nach den Personen aus der Bevölkerung kämen.
Ja.
Können wir vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wie groß der Stapel derer ist, die da noch ihrer Bearbeitung harren bei Ihnen in der Initiative Stolpersteine?
Der Stapel wächst gerade. Wir haben das Jahr 2027 im Grunde schon verplant mit Aktionen für Stolpersteinverlegungen. Hinzu kommt, dass in der Werkstatt von Gunter Demnig und seinem Team auch Probleme auftreten können, dass die so viel Stolpersteine liefern müssen, wo auch immerhin in die Welt, europäische Welt, dass sie ein bisschen Probleme kriegen, rechtzeitig zu liefern. Also das muss immer mit einem großen Vorlauf gemacht werden und abgesprochen sein mit dem Team von Gunter Demnig. Und ich möchte noch dazu sagen, diese Anfragen an uns kommen durchaus aus aller Welt, aus Israel, aus den USA, wie auch sonst. Es ist ein Geben und Nehmen von Menschen, die auf uns zukommen und von uns, die wir dann weitermachen.
Wie ist das nun? Ist es denn möglich, dass diejenigen, die ein Interesse daran haben, genaueres zu erfahren, dass die vielleicht ein wenig ihre Arbeit vorgreifen können und selber rauszukriegen versuchen können, was es da eventuell an Anhaltspunkten gibt? Sie sprachen von diesem Buch dieses Buch beinhaltet eine Zahl von, ich meine, über 500 Personen bzw. Familien in Erfurt, die davon betroffen waren. Und wenn man da drin blättert, ich habe das getan, man ist ja wirklich erschlagen von der Vielfalt dessen, was da alles Dramatisches passiert ist und wie das alles im Grunde genommen damals in Ruhe in dieser Gesellschaft vonstatten gegangen ist.
Ja, das ist erschlagend. Also diese ganze Arbeit ist sehr betreffend.
Was kann man dann vielleicht als Vermutender noch weiter an Schritten tun, um rauszukriegen, ob das Haus, das einem vielleicht mal selber gehört hat oder in dem man gelebt hat, von den Stolpersteinen eventuell umfasst sein könnte?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich würde immer, tatsächlich habe ich das selber noch nicht gemacht, ich würde einen Termin mit dem Stadtarchiv ausmachen und würde mich dort beraten lassen, ob über das Straßennamenverzeichnis und wer wo gewohnt hat, also auch mit den Hausnummern und so, ob da irgendetwas herauszukriegen ist. Aber im Allgemeinen ist es ein bisschen besser, wenn man schon irgendwie weiß, von welchem Namen her man sucht, weil man dann auch mit den ganzen digitalisierten Ressourcen, die wir glücklicherweise inzwischen im Internet vorfinden, von Yad Vashem bis zu den Bundesarchiven in Deutschland oder sowas ähnliches, weil man da einfach mit Namen weiterkommt als mit Straßennamen. Es ist sicher ein Problem, dass das absolut verdienstvolle Werk von Frau Hoschek kein Straßennamenverzeichnis hat. Aber das haben wir auch am Anfang unserer Arbeit gemerkt. Ja, so ist es nun mal. Und ich kann nur darauf verweisen, gerade ist im Stern ein Artikel von Martin Debes erschienen, der tatsächlich bei unserer Verlegung am 3. August das bemerkt hat, aus seinem Nachbarhaus heraus und runtergekommen ist und jetzt einen Artikel darüber geschrieben hat. Und jetzt weiß er etwas. Er wusste es eben nicht, dass die Familie Herzberg da gewohnt hatte. Ne? Das ist großartig. Haben Sie Chance, in den Nachbarwohnungen oder überhaupt in der direkten Nachbarschaft ältere Menschen zu fragen, mit denen ins Gespräch zu kommen, ob sie sich selber oder über die Eltern oder so erinnern, wer da auch gewohnt hat? Also das ist für mich zum Beispiel sehr, sehr naheliegend. Mhm. Und ich gebe zu, dass indirekt so ein Erlebnis wie der Sternartikel von Herrn Debes mich dann da auch noch wieder beflügelt. Ja, in der Hoffnung, dass dann geantwortet wird. Mir wurde einmal nicht geantwortet.
Gut.
Als so die Steine vom Haus lagen und aber gar nichts gewusst wurde in dem Haus.
Frau Schmolinski, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht ist es ein Anlass für den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, selber mal ein wenig ins Forschen zu kommen. Es ist immer wieder eine lohnende Geschichte, in der eigenen Geschichte ein wenig rumzukramen. Man erlebt jedes Mal wieder Überraschungen. Ich kann das aus eigener Anschauung bestätigen.
Ich sage auch sehr gerne dazu, dass man sich auch bei uns anschließen kann. Man kann dazukommen, man kann auch etwas übernehmen. Und die Informationen dazu finden sich auf der Website der Initiative Stolpersteine Erfurt.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich, es war mir eine Freude.
Und wer jetzt sich mehr über Erfurt im Zeitalter des Nationalsozialismus informieren möchte, der kann heute Abend um 18 Uhr, dem 11. September 2026, einen Stadtrundgang im Rahmen der Erfurter Denkmaltage machen. Treffpunkt ist die Reglerkirche unter dem Titel Denkmal, Orte des Erinnerns an den Nationalsozialismus in Erfurt. Geleitet wird dieser Rundgang von Frank Lipschick, den man vielleicht hier aus dem Programm kennen könnte. Und wer jetzt sich weiter noch informieren möchte, kann jetzt um 18 Uhr zur Reglerkirche gehen. Der Rundgang dauert rund 2 Stunden und besonders wichtig, die Teilnahme ist kostenlos für alle Interessierten. Nach so viel Gerede machen wir aber noch ein bisschen musikalische Pause und ich dachte mir, können wir so ein bisschen Positives nehmen und nehmen für alle Interessierten den Credits-Song aus Hades 2, gesungen vom Gott Apollo und seiner Schwester Artemis selbst, zwar Time Belongs to Us.
Und im Anschluss darauf bleiben wir gleich bei Videospielmusik und hören noch ein kurzes Stück von Zelda, Ocarina of Time, das gestern angekündigt ein neues Remake bekommt.
Until the twilight.